Morgen haben wir die Leute am Stream auch schon begrüßt. Wenn nicht, dann tun wir es jetzt noch. Herzlich willkommen auch an alle, die jetzt aus der Ferne mit Gottesdienst feiern. Wie war das Thema? Wir sind Gottes Baustelle. Ich möchte es anders betonen. Wir sind Gottes Baustelle. Und wenn Gott baut, dann sind wir ein Tempel. Wir sind Gottes Baustelle. Herzlich willkommen auf der Baustelle. Text habe ich schon, Kathi hat es gesagt, Katrin, aus 1. Korinther 3, ab Vers 4. Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr da nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus, dass ihr euch unsertwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen, und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend seiner Arbeit. Also ich hätte auch über Wir sind Gottes Acker predigen können. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ich fange jetzt mal hinten an. Eigentlich soll man das ja nicht machen. Aber ich fange deswegen hinten an, weil es da eine echt positive, gute Nachricht gibt. Und weil von dem, was ich dann noch sagen werde, auch viel Druck genommen wird. Habt ihr bis zum Schluss zugehört oder seid ihr schon weggenickt? Also mir kann das immer mal wieder passieren, auch hier im Gottesdienst. Entschuldigung, Armin, aber es passiert. Habt ihr zugehört? Kannst du den letzten Vers noch mal einblenden? Ich kann ihn auch noch mal vorlesen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Das ist ein langer Satz. Was ist die Kernaussage darin? Was würde jetzt ein Deutschlehrer sagen? Was ist die Kernaussage? Er selbst wird gerettet werden. Und das prägt euch bitte ein für diese Predigt, für euer Leben. Darauf kommt es an. Er wird gerettet werden. Und wenn du dir Sorgen machst, ob es zum Schluss reichen wird. Wir haben das Lied gesungen, 10.000 Gründe, wenn am Ende meine Kräfte schwinden. Wird es reichen? Ich bin manchen begegnet, die hatte auch selber schon immer wieder die Sorge, wird es reichen? Und dann rufe ich dir zu, spreche dir zu, du bist schon gerettet, weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, weil Jesus auferstanden ist, weil er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Deswegen bist du gerettet. Bevor ich dann in unserem Text weitermache, ein Text von Martin Luther, nicht aus der Bibel. Martin Luther hat auch gesagt, wer ist denn Martin Luther? Aber mir gefällt dieser Text unheimlich gut. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies tägliche beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich, was willst? Ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Also wenn ihr euch Sorgen macht, wird es reichen. Es wird reichen. Du bist gerettet. Ob es für den Himmel reicht, hängt nicht von unseren Werken ab, sondern allein darauf, ob wir unser Vertrauen auf Jesus setzen oder nicht. Und das möchte ich, bevor ich weitermache, ganz deutlich betonen. Aber er wird uns für unser Leben lohnen und belohnen. Und ob er das tut, wird das belohnen. Und in welcher Form, das ist eine andere Frage. Also jetzt zum Anfang. Es geht um Gemeinde. Wie gesagt, der Paulus vergleicht es zum einen mit so einem Acker und zum anderen mit einem Bauwerk. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Und in den Versen, die dann danach kommen, die Verse 16 und 17, die können wir auch mal kurz einblenden. Vers 16, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Deswegen Tempelbaustelle. Der Vers 17, Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und ihr seid dieser Tempel. Ihr seid dieser Tempel. Wir sind dieser Tempel als Gemeinde, wie wir hier sitzen und als weltweite Kirche Jesu Christi. Wessen Bauwerk, wessen Tempel? Sind wir uns dessen bewusst hier als Gemeinde in Königsbrunn? Wir sind Gottes Tempel, Gottes Gemeinde. Sich die Kirche, wie sie sich in ihrer Vielfalt präsentiert auf dieser Welt, bewusst, wir sind Gottes Tempel, nicht irgendwelche Gemeinde von Gemeindegründern oder von Pastoren oder Gemeindeleitern. Wir waren nie die Gemeinde von Reinhard Weber, wir sind jetzt nicht die Gemeinde von Armin Köhler, wir sind die Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde Gottes. So wertvoll unsere Hauptamtlichen und Gemeindeleiter sind, Gott ist der Initiator und Auftraggeber. Und wenn jemand ein Haus baut, ich komme aus Württemberg, aber das ist in Augsburg, Bayerisch-Schwaben auch nicht viel anders, schaffe Häuslebauer. Wer gibt denn vor, was gemacht wird, wenn ein Haus gebaut wird? Also bei menschlichen Bauherren, da mögen noch die Architekten und wahrscheinlich auch die Bank mitreden, was man so alles macht, was realistisch ist. Und das hat ja Gott nicht nötig. Aber bei einem Hausbau sind ja nicht die einzelnen Handwerker dazu berufen, dass sie entscheiden, was jetzt gemacht wird und wie es nachher aussieht. Also das wäre schon komisch, wenn da so der Maurer, der Gipser, der Spengler, der Elektriker und der Zimmerer einfach so hergehen wird, ich mach mal, wie mir es nachher gefällt. Der Bauherr sagt doch, was geschieht und wo es lang geht. Und wie jeder seinen Teil gestalten soll. Wie ist es bei der Gemeinde? Gott ist der Bauherr. Nicht der Pastor, nicht die Gemeindeleitung, nicht die Gemeindeversammlung, nicht irgendwelche Synoden. Ich finde, das ist auch enorm entlastend. dass ein anderer, der Größere, der Herr der Herren, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, die Verantwortung übernimmt. Der, der Tote lebendig macht. Die Zukunft dieser Gemeinde, wenn sie jetzt dann 100 Jahre alt ist, die hängt nicht an Menschen, sondern an dem Bauherrn. Wir sind Gottes Tempel, wir sind Gottes Bauwerk. Und wir Gemeindemitglieder, wir sind nicht die Chefs, die beauftragt sind, unsere Leiter zu kritisieren, ihnen sagen, wo es lang geht, was noch fehlt und was besser wäre. Wir dürfen es sagen, aber wir sind nicht die, auf die es ankommt. Und es ist merkwürdig, ich beobachte es in der ganzen Gesellschaft, aber auch bis hinein in unsere christlichen Kreise und auch in unsere Verkündigung, so eine Verschiebung. Wie wenn sich die Verhältnisse auf den Kopf stellen. Ich habe Luther schon zitiert, den hat die Frage gequält, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und wir gehen heute regelrecht hausieren mit dem lieben Gott, der in allen Lebenslagen unser Helfer und Retter ist. Und ach, komm doch bitte, bitte, bitte zu Jesus und lass dich erlösen. Noch ein Beispiel gefällig. Was verbindest du mit dem Begriff Gottesdienst? Zunächst mal im Neuen Testament, da wird nirgends die Versammlung von Christen, wie wir sie heute Morgen haben, als Gottesdienst bezeichnet. Gottesdienst ist Lebensführung. Auch dazu zwei Verse, einmal aus Römer 12, Vers 1, was Gottesdienst ist. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, Schwestern sind natürlich auch gemeint, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist Neutestament-Definition von Gottesdienst. Und Jakobus schreibt, 1 Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Diese Predigtreihe, die Armin Köhler hält, heißt Glaube fängt zu Hause an. Und vielleicht auch bei denen, die kein Zuhause haben, bei den Waisen und Witwen. Ich habe nichts dagegen, dass wir das, was wir hier heute Morgen tun, Gottesdienst heißen. Aber wer dient hier wem? Hat Gottesdienst die Bedeutung, dass Gott uns Menschen dienen will? Dass er hier uns heute Morgen segnen soll und dass er uns für die kommende Woche Kraft und Weisheit gibt? Ja, hoffentlich passiert das. Aber wenn das unsere Erwartung ist, Gott muss mir hier heute Morgen dienen, dann haben wir die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Es ist so wie bei den Pubertierenden, die sagen, was habe ich davon? Also da hinten sitzen ein paar, sagt ihr das manchmal zu euren Eltern? Also ich habe es öfters mal gehört. Das ist in dem Alter normal und eine gesunde Entwicklung. Also Eltern, haltet es aus und ihr Kinder dürft es ja auch sagen, hinterfragen. Aber wenn das zu einer dauerhaften Lebenshaltung wird, die sich auf die Beziehung von uns Menschen, die wir uns Nachfolger Jesu nennen, auf unsere Beziehung zu Gott bezieht, das ist eine brandgefährliche Entwicklung. Gott soll mir dienen. Merkt ihr, wie schief das ist, wenn ich das so betone? Also ich persönlich kann ja sagen, dass ich eine Menge davon habe, dass ich mich dazu entschlossen habe, mein Leben als Dienst für Gott zu verstehen. Und ich bin kein Hauptamtlicher. Ich bekomme mein Geld von der Bundesrepublik Deutschland, also von euch allen als Steuerzahler. Vielen Dank auch dafür. aber ich kann nicht garantieren, dass es immer so sein wird. Ich kann nicht garantieren, dass es bei euch genauso läuft. Und wenn ich im Vaterunser, beispielsweise im Vaterunser bete, dein Wille geschehe, dann schließt es für mich ein, dass Gott mir auch Dinge zumuten darf, die ich nicht verstehe und die ich auch nicht gut finde. Dein Wille geschehe. Das ist ein gefährliches Gebet. Hat Gott wirklich das Recht, mir Dinge zuzumuten, die ich nicht gut finde? Bin ich bereit, auch mich darunter zu beugen, wirklich Gott zu dienen? Zurück zum Gottesdienst, zu der Versammlung hier. Ich freue mich sehr über inspirierende Predigten. Und wir haben die hier, zumindest dann, wenn ich nicht predige. Ich finde auch die Musik klasse. Vielen Dank auch dafür. Es tut mir gut. Es erbaut mich wirklich. Und später in seinem Brief an die Korinther hat ja der Paulus auch so etwas wie eine Gottesdienstordnung aufgestellt, wie sowas ablaufen soll. Das hat er nicht Gottesdienst genannt. Und Gemeinde besteht ja auch nicht nur aus der Zusammenkunft hier am Sonntagmorgen, sondern das sind ja so viele Aktivitäten und Beziehungen. Aber ist uns wirklich bewusst, dass das, was wir tun, das, was wir heute Morgen tun, unsere Hauskreise, die Kinderarbeit, das ist der Zweck, dass wir uns wohlfühlen, dass unsere Kinder, nicht Enkel, uns von der Straße weg sind. Ach, Entschuldigung, heute sitzt man nicht mehr auf der Straße, heute sitzt man auf irgendwelchen Bildschirmen. Aber wenn wir die Bedeutung von Gemeinde als Ort, an dem Gott verehrt wird, das tun wir in unseren Liedern, wenn wir das vergessen, aus dem Blick verlieren, wir vergessen, dass wir Tempel Gottes sind, dann unterscheiden wir uns so eigentlich gar nicht mehr von irgendeinem anderen Verein. Und manche Vereine machen manches besser als wir, müssen wir ganz ehrlich sagen. Selbstmusik, Entschuldigung Werner, so toll wir sind, manche können es besser. Sport, Theater, Erziehungsberatung, gibt es immer Spezialvereine, die sich darauf konzentrieren, machen die besser als wir. Was uns unterscheidet davon ist, dass Gott der Chef ist, dass wir Gottes Baustelle sind, Gottes Tempel und nicht eine Vereinsleitung, nicht eine Mitgliederversammlung, obwohl wir im rechtlichen Sinn auch ein Verein sind. Das ist auch menschlich. Aber nicht umsonst betont der Paulus, dass das Fundament der christlichen Gemeinde Jesus Christus ist. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Steht da in dem Vers 11. Niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Und wenn das verschwindet, weg ist, dann sind wir nicht mehr Gottes Bauwerk. Dann sind wir nicht mehr christliche Gemeinde. Und das unterscheidet uns als Kirche auch von allen anderen Religionen. Und das trennt uns letztendlich auch von allen anderen Religionen. Und wenn wir das aufgeben, dieses Fundament, zugunsten von einem Einheitsglauben, dass wir mit allen anderen zusammen einen Einheitsgott verehren, der doch in allen Religionen vorhanden ist und angebetet wird, dann hören wir auf, Gottes Tempel zu sein, von dem Paulus hier schreibt, von dem Gott, dem Vater Jesu Christi. Wenn der Paulus in Korinth erzählt hätte, dass Zeus der gleiche ist wie der Gott Israels und dass Jesus sein Sohn ist, und die Griechen hätten milde gelächelt. Der Zeus hat ja jede Menge Söhne, eheliche und uneheliche. Was soll's, auf einen mehr kommt es doch nicht an, den nehmen wir auch noch mit. Aber Paulus hat diesen Jesus als Sohn des lebendigen Gottes, als Gekreuzigten und Auferstandenen in Korinth gepredigt. Können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Er war mindestens 18 Monate in Korinth, so vielleicht auch knapp 2 Jahre, ganz genau wissen wir es nicht, bevor er dann in seine Heimatgemeinde mal wieder zurückgekehrt ist. Und in Korinth ist es auch ohne Paulus weitergegangen. Er erwähnt hier einen Apollos, der nach ihm gekommen ist. Und wir hatten schon viele Pastoren. Der letzte war der Reinhard Weber. Er hatte seinen Stil. Und jetzt haben wir den Armin Köhler. Wir haben verschiedene Jugend- und Kinderpastoren. Es geht weiter. Und es scheint so zu sein, dass so den Apollos manche besser gefunden haben als den Paulus. Da hat es Parteien gegeben. Die einen haben den Paulus nachgetrauert und haben gesagt, ah, der Apollos, das ist wie der predigt, was der macht. Und Paulus betont, was soll das? Apollos hat an dem Fundament, an Jesus Christus, nichts geändert. Und alles andere sind Stilfragen. Und wenn Paulus davon schreibt, dass wir Gottes Bauwerk sind, Gottes Tempel, dann sagt er nicht, das Bauwerk ist abgeschlossen, das bleibt jetzt die nächsten 2000 Jahre so. Eigentlich ist Gemeinde Dauerbaustelle, müssen wir ehrlich sagen. Es gibt ständig was zu tun. Ist aber wie bei jedem anderen Haus auch. Wenn man ein Haus 100 Jahre so lässt, wie es zu diesem Zeitpunkt ist, dann ist es hinterher eine Ruine. Oder wer wohnt im Haus, das 100 Jahre nicht umgebaut und renoviert worden ist? Auch euer Haus ist renoviert worden. Also das wollte doch keiner von uns. Dann wird ein Haus unansehnlich, das Dach wird undicht, die Wände werden feucht. Ganz zu schweigen von den sanitären Einrichtungen. Damals war das Klohäusel noch über dem Hof. Es wird modrig, stinkt, dann will keiner mehr drin wohnen. Schließlich wird es in sich zusammenstürzen. Ich bin überzeugt, das passiert mit einer Gemeinde genauso, wenn alles bleibt, wie es schon immer war. Es ist aber Gottes Baustelle. Aber wir alle sind Handwerker, Mitarbeiter, auch Handwerker auf Gottes Baustelle. Und was der Paulus dann an die Korinther schreibt, das gilt für uns meiner Überzeugung nach genauso. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Also wer was vom Bauen versteht, dass diese edlen Metalle, die Paulus da nennt, also die sind eigentlich ungeeignet zum Hausbauen. Da sind die anderen Sachen schon praktischer. Holz ist ganz groß im Kommen. Heu, Stroh, ja, zum Isolieren vielleicht ganz gut. Was Paulus sagen will, das steht im Zusammenhang mit dieser Feuerprobe, von der er schreibt. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Wenn man Gold oder Silber schmilzt, dann lässt sich das Metall von den Verunreinigungen trennen, wenn da Steine eingeschlossen sind oder sonst Dreck drin ist, es reinigt. Und Edelsteine, die, wenn es nicht allzu heiß ist, wird das, übersteigt sogar das Feuer, übersteht das Feuer sogar unbeschadet. Und in anderen Sachen, Holz, Heu, Stroh, da ist nach dem Feuer nur noch Asche übrig. Was meint Paulus mit diesem Vergleich? Also ich denke, wer mit diesen brennbaren Baustoffen baut, der sieht eventuell schnelle Erfolge. Es geht schnell voran, was man sich wünscht. Wenn man mit diesen Edelmetallen, mit Edelsteinen baut, da wird man zunächst gar nichts sehen. Es geht unendlich langsam voran. Ich bin überzeugt, bei Gott ist nicht der schnelle Erfolg entscheidend. Auch nicht die Größe oder Menge, sondern die Qualität, Wert und Beständigkeit. Als ich in diese Gemeinde gekommen bin, da hat mir das ganz toll gefallen, dieses Motto Gemeinde zum Mitmachen. Das gilt immer noch übrigens. Und auf der Homepage habe ich auch die zwei Sätze gefunden. Geleitet wird die evangelische Gemeinschaft von 6 ehrenamtlichen Leitern, dem Hauptpastor sowie einem Jugend- und einem Kinderpastor. Zweiter Satz, doch die zweite Herzkammer der evangelischen Gemeinschaft sind die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Bereichsleiter, die für ein herzliches Miteinander sorgen, in dem sich jeder Einzelne zu Hause fühlen soll. Das ist also die menschliche Seite von Gottes Baustelle. Irgendwo taucht schon auch auf, dass wir uns um Jesus Christus versammeln und auf seinem Fundament weiterbauen. Und jeder von den Hauptamtlichen und von uns ehrenamtlichen Mitarbeitern wird einmal vor Jesus als unserem Richter stehen. Und der entscheidet und prüft, ob das, was wir hier im Leben getan haben, vor ihm Bestand hat. Wohlgemerkt, du bist gerettet. Ich erinnere an den Anfang. Darum geht es hier nicht. Das hat mit der Errettung nichts zu tun. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt schon, dass was ich tue, was ich heute Morgen tue und sonst in meinem Leben tue, diese Feuerprobe übersteht und ich dafür Lohn bekomme. Das, was hier versprochen wird, wenn das Bestand hat, wird er belohnt werden. Und dann erlaubt mir diese Frage: Willst du an dem Tempel Gottes mitbauen, an Gottes Tempel? Viele tun es ja hier, ist doch toll. Schon allein, dass der Gottesdienst in dieser Form stattfinden kann, braucht es eine ganze Menge Mitarbeiter. Die Moderation, die Musik, die Technik, Begrüßungsdienst. Und dann findet ja parallel Kindergottesdienst statt, wo eine Menge Mitarbeiter sind. Und dann hat jemand die geputzt, die Stühle gestellt, den Bereich hier vorne schön gestaltet. Auch dafür herzlichen Dank. Manche geben Geld, dass hier geheizt werden kann. Es wird ja immer teurer, dass ich hier nicht im Wintermantel und der Mütze stehen muss. Auch dafür herzlichen Dank. Dann gibt es Menschen, denen hat Gott den Auftrag gegeben zu beten. Auch dafür herzlichen Dank, dass ich heute hier und alle anderen Mitarbeiter gesund stehen können. Eine Menge Leute im Hintergrund dafür gebetet, dass in den Familien Frieden herrscht. Wie könnte ich hier predigen, wenn ich heute Morgen mit meiner Frau Streit gehabt hätte? Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, hier am Tempel Gottes mitzubauen. Aber dann geht es natürlich auch weiter. Die eigene Familie, die Verwandtschaft, die Kollegen, Mitschüler. Für mich gehört das alles zur Tempelbaustelle. Es soll wachsen, der Tempel. Und gerade in dem letzten Bereich, in unseren persönlichen Beziehungen, da sehen wir doch oft so über lange Zeit nichts. Und doch entsteht in Gottes Augen was, was wertvoll ist und Bestand hat. Und dann gibt es noch welche, die erwähnt der Paulus scheinbar überhaupt nicht, erwähnt er tatsächlich nicht, die überhaupt nicht bauen. Was ist mit denen, die so ihre Beziehung zu Gott ganz privat halten? Keiner soll es merken. Die bauen nicht mit. Wer nicht überhaupt nichts baut, kann auch nichts verbrennen. Also ich gehe jetzt rein menschlich davon aus, dass der auch keinen Lohn bekommen kann. Und wie angebrannt, um in diesem Bild zu bleiben, so wie es der Paulus schreibt, man dann in der Ewigkeit ankommt. Also ich sage, ich würde es lieber nicht drauf ankommen lassen. Und dann sage ich noch, wenn du gern auf dein himmlisches Konto, wenn ich es mal so sagen darf, einzahlen möchtest und noch nicht weißt, wie und wo, Armin sitzt da, ich glaube, du hast heute noch Urlaub, aber kann man bestimmt ansprechen, auch die anderen Hauptamtlichen. Ich bin sicher, es findet sich hier in der Gemeinde für jeden irgendwas, wo er mit Gold, Silber oder Edelsteinen am Tempelbau mit beitragen darf und kann.